ARD.
Hallo, ich bin Wolfgang Berger und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Der Generalbundesanwalt hat zur Sprengung der Nord Stream Pipeline offenbar einen konkreten Verdacht und Haftbefehl erwirkt. Der UN-Sicherheitsrat hat Israel wegen der Bombardierung einer Schule im Gazastreifen heftig kritisiert. Und im Nahen Osten gibt es immer noch Hoffnung, dass der angedrohte große Vergeltungsschlag des Iran ausbleibt. Das sind einige unserer Themen heute am Dienstag, dem 14.08. um 7 Uhr. Vor knapp 2 Jahren sind 3 der 4 Rohre der Nord Stream Gaspipeline auf dem Grund der Ostsee gesprengt worden. Alle Versuche, den Sabotageakt aufzuklären, liefen bislang mehr oder weniger ins Leere. Nun gibt es wohl Bewegung in der Sache. Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe hat nach Informationen von NDR, Süddeutscher Zeitung und der Zeit Haftbefehl gegen einen Ukrainer erwirkt, der in Polen leben soll. Aus Berlin berichtet Michael Götschenberg.
Der Mann soll nach Überzeugung der deutschen Ermittler einer der Taucher gewesen sein, die Sprengsätze an den Nord Stream Pipelines in der Ostsee platziert haben sollen. Die Pipelines waren Ende September 2022 durch einen Sabotageakt gesprengt worden. 3 von 4 Strängen der Pipelines wurden dabei zerstört. Der Haftbefehl wurde den Recherchen zufolge Anfang Juli übermittelt, blieb jedoch bislang unbeantwortet. Den deutschen Ermittlern ist es offenbar auch gelungen, einen weiteren Mann und eine Frau, ebenfalls Ukrainer, zu identifizieren, die auch an dem Tauchkommando beteiligt gewesen sein sollen. Die Ermittlungen werden von der Bundespolizei und dem Bundeskriminalamt im Auftrag des Generalbundesanwalts geführt. Die Ermittler hatten zunächst ein Segelschiff identifiziert, das von dem Sabotagekommando verwendet worden sein soll, und die Route weitestgehend rekonstruiert. Unklar bleibt weiterhin, wer den Anschlag in Auftrag gegeben haben könnte. Für eine Beteiligung staatlicher Stellen in der Ukraine gibt es bisher keine Beweise.
Der ARD-Terrorexperte Michael Götschenberg. Das ukrainische Militär rückt nach Angaben von Präsident Selenskyj in der russischen Region Kursk weiter vor. Die Truppen sollen dort inzwischen 74 Ortschaften kontrollieren. Laut Selenskyj haben die ukrainischen Streitkräfte weitere russische Soldaten gefangen genommen. Sie sollen später gegen ukrainische Kriegsgefangene ausgetauscht werden. In der ukrainischen Grenzregion Sumy, nahe dem russischen Kursk, dürfen sich die Einwohner nur noch eingeschränkt bewegen. Das hat der Generalstab verfügt. In dem Gebiet sei mit russischer Sabotage zu Geheimdienstaktivität zu rechnen, hieß es zur Begründung. Rebecca Barth berichtet aus Kiew.
Tausende Zivilisten sollen das Gebiet nun verlassen, fordern ukrainische Behörden. In einer etwa 20 Kilometer breiten Zone dürfen sich Zivilisten nur noch mit Genehmigung des Militärs bewegen. Viele, vor allem ältere Menschen, aber wollen ihre Heimat nicht verlassen, wie Aufnahmen des ukrainischen Fernsehens zeigen. Wir wollen uns nicht als Flüchtlinge registrieren lassen. Ich will mein Haus nicht verlassen. Wozu? Wir sind nur vorübergehend gegangen. Aber jetzt soll ich hier ein Dokument für Flüchtlinge ausfüllen. Warum soll ich ein Flüchtling sein? Ich will in meinem Haus wohnen. Wir werden nach Hause gehen. Wo soll ich denn sonst hin? In ein Wohnheim? In eine Kaserne? Bei dem Angriff auf die Region Kursk handele es sich um asymmetrische Kriegsführung, sagt Roman Kostenko gegenüber der Ukrainska Pravda. Der Abgeordnete der Opposition ist Oberst im ukrainischen Militär. Gut vorbereitete Brigaden zur Verstärkung an die Front im Osten zu schicken, wie es einige in der Ukraine fordern, ergibt aus seiner Sicht keinen Sinn, erklärt Kostenko. Wenn wir diese Truppen jetzt einfach dorthin schicken, wo die heftigen Kämpfe stattfinden, dann würden wir symmetrisch kämpfen und unsere Truppen würden vielleicht den Feind vernichten und die Stellungen halten. Aber an der Grundsituation ändert sich nichts. Die asymmetrische Kriegsführung aber gibt uns jetzt eine Möglichkeit. Es ist ein ungleicher Kampf. Die Ukraine versucht, trotz weniger Personal und knappen Ressourcen, den Druck auf die eigenen Truppen im Donbass zu lösen. Dabei helfe der Angriff auf Kursk, gibt das ukrainische Außenministerium an. Russland könne keine neuen Einheiten mehr in den Osten der Ukraine verlegen. Offen bleibt, inwieweit es der ukrainischen Armee gelingt, sich in Russland festzusetzen. Vor allem aus der Luft, mit Bomben und Drohnen, versucht Russland, die Ukrainer jetzt in der eigenen Region zurückzudrängen.
Ein Bericht von Rebecca Barth. Schauen wir auf den Konflikt im Nahen Osten. In New York hat sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in einer Dringlichkeitssitzung mit dem israelischen Bombenangriff auf ein Schulgelände im Gazastreifen befasst. Die Mitglieder des Gremiums haben sich entsetzt geäußert, auch Verbündete Israels wie die USA und Großbritannien. Israel habe allein im Juli 17 Schulen im Gazastreifen bombardiert, warf der britische Botschafter dem Land vor. Die amerikanische UN-Botschafterin betonte bei aller Kritik aber auch, Israel habe ein Recht, die Terrororganisation Hamas zu bekämpfen. Die Führung der Hamas verstecke sich auch in Schulen. Neben dem israelischen Kampf gegen die Hamas bzw. dem Kampf der Hamas gegen Israel wächst die Gefahr eines Krieges auch von Seiten des Iran immer stärker. Der Iran hat Vergeltung angedroht nach der Tötung eines Hamas-Führers im Iran und Israel versucht sich, so gut es geht, auf einen Angriff vorzubereiten. In den ARD-Tagesthemen hat der israelische Botschafter in Deutschland, Prosser, erklärt, sein Land tue alles, um einen Krieg im Nahen Osten zu verhindern. Aber der Iran und die Hamas wollten Israel zerstören.
Worte genügen nicht. Man muss eigentlich ganz klar für die Ayatollahs darstellen, wenn sie angreifen, werden sie einen hohen Preis dafür bezahlen. Und diese Abschreckung muss da sein. Sonst, also überqueren sie jede rote Linie. Das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen. Und wir können so nicht weiterleben. Darum werden wir reagieren. Jeder, der uns angreift, werden wir ihm zurück angreifen. Und jeder, ja, der mit uns Frieden sein will, da werden wir immer Frieden suchen.
Der israelische Botschafter in Deutschland, Prosser. Morgen soll es noch einmal eine weitere Verhandlungsrunde über eine Waffenruhe mit der Hamas und die Freilassung von Geiseln geben. Darauf drängen jedenfalls die USA, Katar und Ägypten. Damit ist auch die Hoffnung verbunden, dass der Iran trotz aller Drohungen von einem großen Angriff auf Israel absieht. Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv dazu mit seinen Einschätzungen.
Also es gab schon ein entsprechendes Signal aus dem Iran. Da hat man gesagt, naja, man wolle jetzt tatsächlich nochmal abwarten, wie die Verhandlungen ausgehen. Auch Iran hat hier nicht das Interesse an einem großen Flächenbrand in der Region. Man hat ja tatsächlich seit der Tötung von Ismail Haniyeh, dem politischen Chef der Hamas, mitten in Teheran abgewartet. Da war ja schon seit 2 Wochen etwa ist die Spannung groß und man rechnet mit einem Angriff auf den Iran, aus dem Iran auf Israel. Das ist bisher nicht dazu gekommen. Das heißt, man ist tatsächlich schon dabei, auch die Mittel, die man da einsetzt, genau zu wägen. Es ist irgendwie schon klar, damit rechnen zumindest viele, dass es irgendeine Art von Reaktion geben muss vom Iran, aber auch von der Hisbollah. Aber möglicherweise ist das dann eine, die tatsächlich einen Weg offen lässt, nicht in die ganz große Eskalation hier zu geraten.
Unser Korrespondent in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.